Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, neue Ausgabe der Plattform, heute Nachmittag an der bewährten Stelle, zur bewährten Zeit. Mein Name ist Michael Trost und heute Nachmittag geht es bei uns in der Plattform um ja ein Thema, das uns alle irgendwann mal betrifft, nämlich um ältere Menschen im Straßenverkehr oder Alter im Straßenverkehr. Und dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir im Studio den Dr. Hans-Walter Roth. Hallo Dr. Roth, schön, dass es geklappt hat, dass Sie heute bei uns sind und wir eine Stunde lang über die Thematik einfach mal sprechen, denn letztendlich sagt es eben schon, Alter betrifft uns alle, wir werden alle älter und Thema Verkehr betrifft uns irgendwo auch alle. Wir alle bewegen uns, sei es als Autofahrer oder als Fußgänger oder als Radfahrer im Verkehr. Es ist eine Thematik, also insofern, die uns alle angeht. Nichtsdestotrotz, zunächst würde ich sagen, Herr Dr. Roth, machen wir mal eine kurze Vorstellrunde. Der ein oder andere, vor allem vielleicht auch politisch interessierte Mensch in Ulm, wird Sie sicherlich kennen, aber nicht jeder wird wissen, wer der Herr Dr. Roth ist. Drum mein Vorschlag, machen wir mal eine kurze Vorstellrunde, damit man auch weiß, wer da heute bei mir im Studio ist.
Herr Trost, Sie haben eigentlich schon fast alles verraten. Ich bin Dr. Roth, Augenarzt aus Ulm, bin Stadtrat mit Schwerpunkt Sicherheit, auch Straßenverkehr. Und als Augenarzt habe ich ein Schwerpunktthema seit über 50 Jahren. Wir beschäftigen uns mit Sehen, Sehschärfe, Brille, auch Probleme des Straßenverkehrs, Farbensehen, auch das gehört zu dem Thema. Und deswegen ist es sicherlich ganz sinnvoll, dieses Thema auch mal in Free FM zur Plattform zu machen. Die wichtigste Frage, die ich mal stellen darf, wann beginnt das Alter?
Das wäre so ein Punkt, den ich auch als erstes auf der Liste habe.
Ich wollte ja nicht vorweggreifen. Ich gebe zu, dass ich 72 Jahre alt bin. Und Altern, Herr Trost, das tun wir mit Geburt. Ich glaube, das sollte man sich klar sein. Das beginnt nicht mit 60, mit 50. Nein, das Altern beginnt mit Geburt und damit aber auch das Problem des Sehens. Die Frage ist jetzt, warum die Probleme im Straßenverkehr? Gut, da sind jetzt im Wahlkampf wieder einige Politiker auf die gute Idee gekommen. Man könnte hier reglementieren, man könnte Wählerstimmen bekommen, indem man ein Fahrverbot generell für Alte macht. Man könnte vielleicht reglementieren, dass die Menschen ab einem gewissen Alter regelmäßig zum Arzt müssen. Man könnte wieder einen Verwaltungsaufwand mit Nebeneinnahmen für den Staat schaffen. Ich halte es für sehr ungeschickt. Das Thema muss medizinisch und nicht politisch besprochen werden.
Wahrscheinlich eben, wie es generell bei vielen Sachen ist, es gibt auch nicht da schwarz-weiß oder einfach so und so, sondern man muss es aus verschiedener Sicht oder aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Generell, ich würde vielleicht, weil wir das Alter auch angesprochen haben, mal noch eine Frage. Die Thematik der Mobilität und gerade das Thema im Alter, sich nicht mehr bewegen zu können, auch angewiesen zu sein, weil wir kommen ja schwerpunktmäßig, glaube ich, aufs Auto, ist natürlich etwas, was uns im Alter auch zunehmend begegnet oder auch zunehmend zur Last wird. Der Jugendliche hat wahrscheinlich, dem macht das Laufen nichts, der fährt bequem Bus, Auto, Rad. Das sind alles Punkte, die noch ohne Mühe gehen. Aber mit zunehmendem Alter natürlich belastet einen zunehmend, ob es dann das Tragen von Einkaufstaschen ist, ob es das Treppensteigen ist, belastet einen ja einfach alles dann zunehmend mehr. Also die Fragestellung nach Mobilität im Alter, wenn man eben schon ein bisschen gebrechlicher wird, nimmt wahrscheinlich generell zu.
Alter ist kontraproduktiv zur Mobilität, das ist klar. Irgendwann können wir nicht mehr laufen, wir brauchen Gehhilfen, wir brauchen Sehhilfen auf der anderen Seite. Und das Auto, haben Sie völlig richtig gesagt, ist eine der wichtigsten Mobilitätsgarantien. Natürlich auch das Fahrrad, auch der Roller, der Rollstuhl, aber das Auto ist und bleibt das wichtigste Instrument, um im Alter sich noch selber zu versorgen. Und wenn wir nicht jetzt das Einkaufen nehmen wollen, denken Sie nur an den Arztbesuch. Wie wollen Sie von, wenn Ulm sind, von Michelsberg nach Wieblingen zu Ihrem Arzt fahren, wenn Sie nicht ein Auto haben? Sind Sie auf den ÖPNV angewiesen, geht schon mit dem Einsteigen und Aussteigen los. Und mit dem Fahrrad würde ich es ohnehin beim Elternmännchen nicht mehr empfehlen. Mhm. Das Auto ist Lebensqualität. Und deswegen darf man auch politisch nicht einfach jetzt das Auto verteufeln für den alten Menschen. Das wäre völlig falsch.
Ein Punkt, der mir auch gerade beim Thema öffentlicher Nahverkehr einfällt, ich habe es wiederholt jetzt mitbekommen, weil es aus der Verwandtschaft, dass viele Menschen sagen, im Bus, vor allem im Bus, weniger in der Straße, im Bus, aber die fahren so wild, da schüttelt es, wenn man aufsteht, einen umher oder man stürzt, man steht nicht sicher drin. Also ich weiß Fälle von Menschen, die jetzt eigentlich mit der Mobilität, mit Auto eigentlich sagen, wollten wir eigentlich nicht, aber im Bus traue ich mich nicht zu fahren, da haut es einem vom Sitz, die fahren so wild. Also ein Punkt, der natürlich auch kontraproduktiv ist und er einen wieder dann zum Auto greifen lässt.
Haben Sie schon mal versucht, mit einem Rollstuhl als Gesunder in einen Bus einzusteigen? Ich glaube, Sie werden erstaunt sein, wie schwierig das ist. Mhm. Wir achten natürlich in Ulm als Kommunalpolitiker sehr wohl auf die Busse und auf die Mobilität, auf die Barrierefreiheit, wie wir das so schön nennen. Aber sie geht einfach nicht, auch schon in der Hektik des Verkehrs nicht. Und ein Bus ist ein, ich sag mal ruhig, ein Vehikel, wo sie durchgeschüttelt werden. Und wenn Sie mal beobachten, die Rollstühle, die im Bus stehen, das wackelt hin und her, muss sich festhalten und ist nicht schön. Übrigens, das ist auch ein Grund, warum wir Ulmer auf die Straßenbahn setzen. Ja, sehr viel erschütterungsfreier und auch für den Rollstuhlfahrer sehr viel geschickter ist.
Also kurz gesagt, die Problematik ist zunehmend schwierig mit dem Alter und eben auch öffentlicher Nahverkehr ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Nebenbei, ein Punkt, der mir auch einfällt, das sollte man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen. Ich sehe jetzt zunehmend Menschen, die mit diesen elektrisch angetriebenen Fahrrädern unterwegs sind, die vielleicht sich normalerweise auch nicht mehr aufs Rad trauen, weil sie vielleicht einen Berg dann nicht mehr hochkommen. Aber das ist vielleicht auch ein Punkt, der nicht ganz zu übersehen ist, diese Pedelecs oder diese E-Bikes. Man sieht jetzt wieder Menschen, wo ich denke, wow, fortgeschrittenes Alter, die Dame sitzt da noch auf dem Rad und kommt zügig voran, aber dank elektrischem Antrieb ist vielleicht auch ein Punkt, der nicht ganz zu unterschätzen ist, oder?
Nein, gar nicht zu unterschätzen, denn die Pedelecs haben auch hier bei uns in Ulm, das weiß ich als Feuerwehrarzt, über 50 Jahre bin ich auch im Rettungsdienst und beschäftige mich schon deswegen mit diesen Unfällen. Die älteren Menschen fahren gerne Pedelec, denn es ist angenehm. Ich gebe zu, ich gehöre auch zum Fanclub der Pedelec-Fahrer. Aber ab einem gewissen Alter, wenn ihr Gleichgewichtssinn gestört ist, ist das Pedelec gefährlich. Sie müssen Fahrrad fahren, Sie müssen balancieren. Und deswegen ist im Grunde genommen ein Dreirad als Pedelec sinnvoll, hat sich aber noch nicht durchgesetzt. Und dann unterschätzt man die Geschwindigkeit. So ein Pedelec schafft glatt den Berg rauf, 25 Stundenkilometer. Und das Gefühl für Geschwindigkeit, auch das ist ein Problem. Das alles geht rasch verloren. Und deswegen haben wir auch hier in Ulm eine sehr hohe Unfallziffer auf diesem Gebiet.
Ich versuche gerade mal noch so eine Bestandsaufnahme zu machen. Also das Thema mit Ältere. Man kann ja das Alter und Sicherheit jetzt nicht festmachen nach dem Motto, Altes wäre dann über ein bestimmtes Alter, 50 oder so drüber ist. Das wäre ja sicherlich verkehrt. Also mit Älteren meinen wir Menschen im fortgeschrittenen Alter oder kann man gar nicht quantifizieren oder einfach Menschen, die einfach äußerlich dann, wie soll ich mal sagen, sichtlich mit Schwächen oder mit einfach dem Alter zu kämpfen haben. Ne? Also wir reden nicht über Ältere nach dem Motto, alle über 65. Sind alt oder aus Sicht natürlich von den jungen Praktikanten ist dann schon der 45-Jährige dann alt. Also wir quantifizieren keine Alter, sondern wir sprechen über Menschen, die einfach dann in zunehmendem Alter etwas Schwierigkeiten bekommen. So.
Ja, in der Medizin machen wir uns das eigentlich relativ einfach, indem wir den Menschen ab 40 als alternd bezeichnen. Mit 40 Jahren sind die ersten Zeichen des grauen Stars. Mit 40 Jahren sind die Durchblutungsstörungen, die Infarktrate steigt an. Und deswegen sehe ich diese Zäsur ab 40 für Alter sicherlich sinnvoll. Man spricht beim Zucker dann ja auch zum Beispiel vom Erwachsenendiabetes, nicht mehr vom Jugenddiabetes. Und diese 40 sind eine Zäsur, wo eben auch der Mensch, der Patient letztendlich auf sich achten muss und achten sollte. Da spätestens wird es dann auch Zeit für die Vorsorgeuntersuchung auf allen Gebieten.
Also dann haben wir doch einen groben Zeitraum, weil Sie sagen, biologisch ab 40. Wobei gilt das denn für alle Menschen oder gibt es da auch Unterschiede? Ich meine, die Konstitution beim einen ist vielleicht besser als beim anderen oder tickt wirklich eine Uhr, die sagt, so, und jetzt sind wir an der 40 dran, aber jetzt lassen wir nach? Nein, das nicht, oder?
Nein, nein, das gewiss, das könnten Sie am Beispiel des Klimakteriums ja auch schön erklären. Mhm. Manche Frau kriegt mit 36 das Klimakterium, auch ein Zeichen des Alterns. Andere kriegt es halt mit 55. Also das sind alle Varianten, aber es ist einfach eine gewisse Faustregel da gelegen, die mal auf die eigene Geburtsurkunde zu schauen.
Also so eine grobe Orientierung ist das und ab der Zeit muss man einfach damit rechnen, dass man nicht mehr ganz so ja, fit ist wie dann vielleicht der Jugendliche. Generell von der Sachlage, gibt es denn eine Erkenntnis, wie viele Menschen jetzt gerade, weil wie gesagt, wir kommen gleich mit Schwerpunkt auf das Thema Auto, dann von sich aus auch sagen, nee, wir geben jetzt einen Führerschein ab, wir fühlen uns nicht mehr so sicher. Machen das viele Menschen oder fahren viele so lange, bis es quasi kracht oder so viele hören gar nicht auf, bis man ihnen vielleicht sagt, wir fahren oder wie ist denn die Problematik? Haben Sie da einen Überblick? Also zum Beispiel, ich weiß aus meinem direkten familiären Umfeld, mein Vater hat dann auch irgendwann mal einfach gesagt, nö, ist gut und hat das Auto nur für meine Mutter aus der Garage gefahren und das war's. Dann hatte überhaupt kein Problem, das Auto stehen zu lassen. Ich weiß andere Fälle aus der Nachbarschaft, betagte Menschen, die dann einfach munter weitergefahren sind nach dem Motto, es wird schon nichts passieren und dann mit Unfall geendet haben. Gibt es da so einen Überblick, wie die eigentlich die Einsicht Lage oder sagen wir mal die, ja, die Einsicht ist, es machen viele selber den Schritt oder muss man viele dazu bewegen oder wie ist denn der Sachstand?
Es gibt offiziell keine Statistik. Für Ulm kann ich sagen, haben wir ja dieses schöne Beispiel, dass wir Menschen, die im Alter den Führerschein freiwillig zurückgeben, ein Jahr den Omnibus schenken. Das finde ich eine unheimlich gute Sache, die ich auch politisch sehr stark befürwortet habe. Das ist ein Motiv. Zahlen sind sehr schwierig. Ich kann jetzt nur mal aus meiner medizinischen Erfahrung sagen, ich habe Menschen, die sagen, ich habe meinen Schein aufgegeben. Klar, aus Einsicht, das ist natürlich das Beste. Die zweite Gruppe ist, den ich dann als Arzt sagen muss, ihre Sehschärfe entspricht nicht mehr der Mindestnorm. Das sind 50% des Jugendlichen, also gar nicht mal so viel. Sie dürfen nicht mehr Auto fahren. Dann gibt es wieder zwei Gruppen. Die einen sagen, das interessiert mich nicht, bis zum Crash letztendlich. Und die anderen, die halt einsichtig sind. Wichtig ist auch natürlich die Frage, ist eine Behandlung möglich? Aber das wäre ja ein eigenes Thema. Wie kann ich im Altern vorbeugen? Was kann ich an Hilfen, Hörhilfen, Sehhilfen nehmen? Das wäre wahrscheinlich die nächste Runde jetzt in der Diskussion. Wichtig ist die Einsicht. Ich habe heute einen Patienten gehabt, ihn befragt wegen der Sendung heute. Und ich weiß, er hört jetzt zu. Mhm. Der hat vor ein paar Tagen sein Auto gegen eine Kirchenmauer gefahren.
Oh.
Nach dem Gottesdienst ist nichts passiert, der Mauer zumindest, den Kirchgängern. Sein Auto war total schaden, der Rest war Einsatz aller Feuerwehren und Notarzt. Er hatte kurz eine Synkope, also eine Art Schlägel gehabt, Schlaganfall. Moment bewusstlos und es kam zu einem Unfall ohne Folgen. Aber er hat seinen Führerschein heute abgegeben. Finde ich gut, nur er hätte ihn eine Woche vorher abgeben sollen, das wäre sinnvoller gewesen. Und diese Einsicht haben wir leider oft erst nach Unfällen und die können zum Teil ja auch sehr schwer sein. Und das ist ja auch der Grund, warum die Politiker jetzt sinnreich im Wahlkampf wieder entdecken, man könnte hier Forderungen machen, die dann irgendwann wieder vergessen sind. Aber es ist eben nicht wissenschaftlich, medizinisch sauber durchdiskutiert, was die Politik macht.
Da kommen wir im nächsten Block ja auf die wissenschaftlich forschungsbasierenden Erkenntnisse oder Informationsstand. Meine Frage wäre noch, gesetzmäßig gibt es heute also ja kein Limit. Also Gesetzeslage ist so, theoretisch kann jeder fahren, solange er ja, kein Mist baut, sage ich mal. Also im Prinzip der Führerschein ist unlimitiert. Es gibt keine verpflichtenden Gesundheitschecks. Also heute kann im Prinzip jeder, zumindest nach Gesetzeslage, der sich dazu in der Lage führt, ein Fahrzeug bewegen, solange nicht irgendwo aus irgendwelchen sich ergebenden Erkenntnissen dann quasi ein Riegel davor geschoben wird.
Das ist völlig richtig. Es gibt kein Limit, weder aus Seiten der Medizin noch aus Seiten der Politik. Aber es gibt schon ein gewisses Limit, wenn ich jetzt mal ans Auge denke, mein Fachgebiet denke. Wenn Ihr Sehen unter 50% ist und Sie werden verwischt bei einer Kontrolle, egal welcher, und das kommt raus, dann ist Ihr Führerschein gleich weg. Dann hat sich die Sache erledigt. Aber so weit sollte man es halt nicht kommen lassen.
Ja, also es müsste eigentlich die Einsicht an der Stelle da sein. Aber zumindest mal Gesetzeslage heute ist, dass wir da keine Limits haben. Insofern ist es dann auch irgendwo Diskussion irgendwo in der in der Politik aktuell. Mhm. Wir kommen ja gleich auf die Thematik, was so die Forschung dazu sagt. Sind bei dem ganzen Thema Ältere, so einfach mal eine Frage, die ich zumindest mal anschneiden möchte, auch irgendwo gewisse Vorbehalte oder Vorurteile vielleicht dabei? Anders gesagt, wenn ich mir jetzt Statistiken angucke, könnte natürlich jetzt jemand mir entgegenhalten und sagen, ja guck mal, die Älteren bauen viel weniger Unfälle, die Jungen, gerade Altersklasse bis 25, sind die, die in der zum Beispiel bei Versicherungen am wenigsten gerne genommen werden, weil sie eben die rasantesten Raser irgendwo oder Schnellfahrenden oder darunter eben Raser sind oder die, die am schnellsten fahren und damit auch die häufigsten Unfall verursachen. Das heißt, wenn jetzt jemand hergeht und sagt, guck doch mal auf die Statistik, werden Unfälle schwerer Art mehr von jüngeren Leuten eigentlich ausgelöst, weniger von Älteren. Man sagt, die Älteren fahren umsichtiger oder bewusster. Das wäre so ein Punkt, wo vielleicht ein Älterer sagt, was wollt ihr denn? Kümmert euch um die Jüngeren erst einmal. Was würden Sie darauf denn antworten?
Für mich steht fest, als langjähriger Feuerwehrarzt der Stadt Ulm, die meisten schweren Unfälle werden von Jugendlichen gebaut, ohne jeden Zweifel. Erinnert haben wir ja hier auch schon mal als Thema gehabt, den Disco-Unfall. Man fährt nachts von der Disco nach Hause, ausgelaugt, Drogen vielleicht noch, Alkohol noch. Das sind die Menschen,
wo... Laute Musik noch möglicherweise.
Genau, auch das, keine Rücksicht. Und ich habe Unfälle gehabt mit 5, 6 Toten gleichzeitig, das bedrückt einen. Und da staune ich, dass die Politik nicht, wie zum Beispiel in den USA, hier limitiert. Was spricht dagegen, die ersten Jahre ein Nachtfahrverbot zu machen? Was spricht für strenge Alkoholverbote, also ein Jugendlicher eben Alkohol null am Steuer? Was spricht gegen Geschwindigkeitsbegrenzung, wie ich sie auch aus den USA kenne? Da ist man sehr viel strenger und hat damit die Unfallquote in den Griff gekriegt. Die Unfallhäufigkeit ist höher, die Todesrate vor allem. Wenn ich diese Zahl nehme, ist im Bereich unter 15 wesentlich höher als bei älteren Menschen. Und das muss man eben dann auch den alten Menschen zugutehalten. Sie fahren langsamer, sicherer. Dafür werden sie natürlich als Sonntagsfahrer bestimmt, selbst am Montag. Als alte Stecke, Sie kennen das, geht mir manchmal auch so. Aber die älteren Menschen sind auch sicherer im Autofahren, vorsichtiger.
Also man müsste natürlich bei vielen, die jetzt 50 Jahre einen Führerschein haben, kann man sagen, schon erfahren. Die kompensieren dann vielleicht andere Defizite durch viel Erfahrung und Vermögen.
Die setzen brav den Blinker, das kenne ich von Jugendlichen nur noch sehr selten, nur als Beispiel. Und deswegen sollte man jetzt nicht einfach die Hand heben und das pauschalieren.
Ja, also von daher denke ich auch, muss man an der Stelle schauen, aber das eine ist ein Punkt, dass das andere nicht ausschließt. Die gesundheitliche Thematik besteht einfach, die ist Sachstand und selbst wenn Statistik eben belegt, heißt es nicht, dass man da das andere Thema, nämlich das Älterwerden, außen vor lassen kann. Das eine und das andere sind zwei verschiedene Aspekte, dann denke ich. Ja, ich gucke mal gerade. Ne? Ich denke, wir machen einen kurzen Punkt, bevor wir die erste Musik spielen. Generell in anderen Ländern, wie ist denn da die Sachlage? Ist das in Europa einheitlich, dass man im Prinzip keine Limits hat? Oder in anderen sind wir, was das angeht, jetzt eine Insel, die besonders, wie soll man sagen, unreglementiert sind? Ist das in anderen europäischen Ländern anders oder ist das da ähnlich? Oder wie schaut denn das eigentlich aus generell von der...
Generell gelten in Europa einheitliche Richtlinien für die Sehtests, für die Hörtests, für die Farbtests. Ich weiß jetzt nicht, ob im einen oder anderen Land noch Sonderregelungen gibt. Ich wüsste es nicht. Ich kenne es nur aus meiner amerikanischen Zeit, dass das sehr viel strenger geurteilt wird. Aber auch dort gibt es kein Alterslimit, lediglich das Limit eben für die Jugend, um den Führerscheinanfänger auch zu schützen und durchaus auch vor kritischen Situationen zu bewahren. Denn Erfahrung ist ein wesentlicher Teil, nicht nur beim Autofahren, beim Fliegen, bei Sportarten. Das ist Sicherheit.
Ein anderer Punkt, den wir nachher sicherlich auch noch ansprechen müssen, Probleme heute generell im Verkehr. Es wird zunehmend auch abgelenkt mit Walkman und mit sonstigen Medien oder Handy gar eine Thematik. Die wird aber wahrscheinlich überwiegend auch die jüngeren Leute betreffen. Ich glaube nicht, dass die Senioren sich so ablenken lassen. Aber was man nachher noch in Sachstand Forschung vielleicht ansprechen müssten, wäre die Frage, ob nicht vielleicht die moderne Technik wiederum dann die Menschen überfordert. Wenn ich so ein modernes Auto reinsitze mit zig Schalter oder mit Head irgendwie Display und Einblick, Rückblendung. Der Mann, der jetzt 50 Jahre lang ein konventionelles Auto ohne Elektronik gefahren hat, hat er vielleicht so seine Schwierigkeiten. Also insofern die Sachlage, ja.
Solange das Ding nur einen Ein- und Ausschalter hat, geht das ja. Aber wenn es schon 5 Schalter sind, ist das verwirrend. Mir geht es ja schon so mit meinem Handy. Da brauche ich die Enkelkinder zum Ein- und Ausschalten.
Ich denke, das geht sogar mir manchmal schon so. Die neuesten Apps, die neuesten Themen auf dem Handy, da muss ich auch meine Praktikanten fragen.
Und das ist genau am Steuer falsch, wenn sie dann anfangen, dann den Knöpfen zu spielen, weil das Handy geht. Da sage ich klar, nein, das ist ein sehr hohes Unfallrisiko, das Handy. Wäre sogar ein eigenes Thema mal.
Ja, ich denke, jetzt spielen wir erstmal Musik. Ich habe hier was liegen, und zwar die Interpretin heißt Jane. Und den Titel, die Nummer 2, heißt Heads Up. Hören wir Jane an. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema ältere Menschen im Straßenverkehr. Unser Studiogast ist der Herr Dr. Hans-Walter Roth, aus dem Ulmer Stadtrat, CDU-Fraktion und außerdem Augenarzt, Mediziner. Also wir haben jedenfalls in der ersten, ja im ersten Blog über die, sagen wir mal, die Ist-Situation, die Ausgangslage so uns mal unterhalten und würden jetzt mal in Richtung über den Stand der Forschung, das, was eigentlich wirklich auf jeden Fall, sagen wir mal, belegt ist und an Problemen steht, sprechen. Andere Themen, Herr Dr. Roth, es gibt viele Dinge, die sind wahrscheinlich Vorurteile. Es gibt Menschen, die sagen zum Beispiel, Frauen können nicht fahren. Andere, ich habe schon mal gehört, dass Menschen sagen, ach, die Fahrer, die mit Hut, die können nicht fahren. Oder andere werden als Sonntagsfahrer tituliert. Das sind sicherlich sehr viele Vorurteile, die es gibt. Versuchen wir das daher auf die wirklichen, sagen wir mal, Forschungs- oder bewiesenen Sachstände irgendwo zurückzuführen. Generell, ich nehme an, es wird zu dem Thema immer weiter auch erforscht. Da hatten Sie vorher schon so angedeutet. Was wird denn geforscht und was ist denn aktueller Stand in Sachen Forschung im Zusammenhang eben mit älteren Menschen, Straßenverkehr und all der Problematik, die damit verbunden ist?
Ja, das ist eigentlich ganz nett mit den Vorurteilen. Seitdem geschändert wird, fahren auch Männer schlecht. Das vielleicht nur als kleine Ergänzung. Die Forschung läuft speziell über die Neurologie, über unsere Hirnforscher. Denn das Wichtigste, was im Alter sich verlangsamt, sind die Reflexe. Wenn also irgendein Kind ins Auto läuft, wird ein junger, fahrerfahrener sehr viel rascher mit einem kürzeren Bremsweg reagieren, als das ein älterer tut. Gut, der Ältere fährt deswegen schon bewusst langsamer. Aber das ist das, wo wir erfassen können und wissen mit zunehmendem Alter, aber sehr individuell nimmt die Zeit, die Reflexzeit auf irgendwelche Fremdereignisse ab. Auch das Sehen wird erforscht. Da gibt es aus unserem Hause, unserem Institut sehr viele Daten. Das Sehen geht mit dem 40-Jährigen langsam zurück. Er merkt es erst, dass die Nähe rausfällt, später dann auch die Ferne rausfällt. Der Star entwickelt sich ab dem 40. Lebensjahr, der Graue wie der Grüne. Wir haben heute auch Erfahrungen mit Hörtests. Ab 40 Jahren fallen gewisse Frequenzen weg, also die höheren Frequenzen vor allem, was beim Autofahren auch ein Problem ist, dass sie nur noch bestimmte Töne heraushören können. Und all diese Forschung sagt mit Recht, im Alter ist das Fahren ein höheres Risiko. Aber es wird, wenn man Verkehrsmedizinuntersuchungen sieht, dadurch kompensiert, dass der alte Mensch eben sehr viel vorsichtiger ans Steuer geht.
Einfach den Erfahrungshorizont mitbringt und dann vielleicht für die Gefahrensituation dann eine andere Einschätzung hat, als sagen wir, derjenige, der ein bisschen grün hinter den Ohren in Anführungszeichen ist und dann einfach die Erfahrung nicht hat und dann erstmal lernen muss.
Das ist völlig richtig. Und deswegen ist es sicherlich auch gut, wenn ältere Menschen von sich aus mal zu einer medizinischen Prüfungsstelle gehen oder noch viel einfacher mit ihrem Hausarzt das durchsprechen. Dazu rate ich ja auch. Der ältere Mensch, der merkt, ich sehe nachts zum Beispiel beim Autofahren schlechter. Das ist klar, das ist leicht beweisbar, leicht zu zeigen an den Messgeräten. Man kann das sogar simulieren in den Praxen heute. Diesen Menschen sagen wir jetzt, pass auf, jetzt brauchst du eine Brille zum Autofahren. Als Beispiel, das merken sie ja gar nicht, dass das Sehen schlechter wird. Und das Gleiche ist auch beim Hören. Wenn das Hören langsam nachlässt, gut, dann kommen die Angehörigen und sagen, der hört nicht mehr. Gut, mein Hund hört auch nicht mehr, aber das ist wieder was anderes.
Der muss nicht Auto fahren, der darf mitfahren.
Hören und Sehen kann auch psychologisch bedingt sein, das ist klar. Aber das Hören im Alter ist auch ganz klar nachlassen. Und Auge und Sehen, diese beiden Organe sind 90% der Fahrsicherheit. Der Rest ist jetzt nur das Reflexsystem. Also ich sehe etwas auf mich zukommen, ich gehe auf die Bremse. diese Zeiten, die im Alter auch messbar länger werden, ganz individuell, sind das, wo Auge und Ohr aber die Schlüsselfunktionen sind.
Und diese zwei Sensoren sind eigentlich das, auf was es hier ankommt, ist Reaktion, die nachher eben die Reaktion an der Stelle beeinträchtigen. Ne? Also im Prinzip mit Augen und Ohren, das sind meine Sensoren, nehme ich die Umwelt wahr, daraus leite ich was ab und das im Prinzip ist dann, was zu einer Reaktion führen muss. Also muss ich im Prinzip die Zeit, die dann noch verbleibt aufgrund der gestörten, sagen wir mal, Sensorik, muss ich dann bemessen und die ist der kritische Punkt eben. Ne?
Ja klar, das sind die Schlüsselorgane und deswegen eben auch wichtig der Rat an die Älteren, lasst diese beiden Organe immer wieder mal abchecken. Das ist letztlich ja auch der Sinn der Sache. Dass der Gesetzgeber das fordert, dass der Gesetzgeber vielleicht feste Zeiten macht, das ist für mich auch ein bisschen Geldmacherei, Verwaltungsaufwand. Man müsste eigentlich den Menschen sagen, die Auto fahren, aber es gilt auch fürs Pedelec natürlich genauso, Menschen, die noch am Straßenverkehr in irgendwelchen Dingen teilnehmen. Lasst eure Sinnesorgane, Auge und Ohr in regelmäßigen Abständen einfach mal checken, das ist doch ganz einfach. Und was mir jetzt aufgefallen ist, und da warne ich auch ein bisschen, dass auf Messen, auch hier in Ulm, plötzlich Stände aufgebaut werden, wo man Verkehrstests macht.
Ja.
Finde ich gar nicht gut. Denn dann wird Ihnen zum Beispiel gesagt, Ihr Auge ist erkrankt und dann krallt man sich den Patienten. Gleich mit Hörtests. Ich bin da auch rausgeflogen bei beiden Tests, unbekannterweise. Und das finde ich nicht gut, dass man auch diesen, auch auf Gesundheitstagen solche Tests macht, sondern das muss der Augenarzt machen, den Patient über Jahre betreut. Ich kann ja nur dann sehen, dass sich ein Star entwickelt, wenn ich den Patienten über einen gewissen Zeitraum betreue. Ich kann nur dann einen Abfall des Hörens bemerken, wenn der Knickpunkt kommt, dass die Höhen wegfallen, wenn ich den Patienten über Jahre kenne. Und deswegen auch hier mein Rat, gehen Sie zu Ihrem vertrauten Arzt. Das ist ganz wichtig und lassen Sie sich nicht von irgendwelchen Sachen da blenden.
Mal abgesehen ist so ein Schnelltest auf einer Messe wahrscheinlich gar nicht qualitativ, weil es eben schnell und massend sein Test sein muss, so aussagekräftig, dass der dann wirklich an der Stelle einfach belastbar ist, sag ich mal.
Ne? Das ist absolut richtig und ich lehne diese Tests rigoros ab. Das ist Sache des Hausarztes, der den Patient kennt. Und nur der kann auch feststellen, ob die Reaktionszeiten nachlassen. Er sieht ja den Männchen, kennt den Männchen.
Gibt es eigentlich so eine grobe Hausnummer, dass man sagen kann, zwischen dem 40. oder bis, sagen wir, theoretisch 100. Lebensjahr, die Reaktion nimmt um 50%, aber um 20%. Gibt es da irgendwie eine, oder kann man sowieso nicht, weil unterschiedliche Mensch, aber gibt es da eine Hausnummer, dass man sagen kann, es ist laut Forschung, es nimmt um die Hälfte ab, oder kann man das gar nicht quantifizieren?
Man kann quantifizieren, man kann sagen, bis zum 100. Sind die Sinnesorgane noch bis 10%. 10%, also Faustregel.
Ja.
100. Aber ich habe auch Patienten, die mit 100 Jahren noch 100% sehen. Die können jeden Omnibus noch fahren. Wobei die Reaktionszeit das Problem wird. Es gibt Menschen, die mit 100 noch hören, aber wir haben sonst eine Faustregel, 100. Lebensjahr ist etwa noch 10% der Reaktionsfähigkeit. Und ich kenne auch nur wenige, denen ich den Rat geben würde, fahren Sie noch Auto in 100.
Haben Sie da einen groben Überblick, wie viele Menschen so im Alter zwischen 95 und 100 überhaupt noch Verkehrsteilnehmer sind? Also
es sind wenige. Kann ich aus meiner Erfahrung, auch aus der Unfallerfahrung sagen. Ich wüsste aus den letzten Jahrzehnten keinen, der über 90 einen tödlichen Unfall gebaut hätte. Aber das ist, gesagt, bei der Jugend anders und die mit 60, 70 ist es schon eher möglich, dass dann einer zum Beispiel am Steuer einen Schlaganfall kriegt, am Steuer seinen Herzinfarkt kriegt. Was jetzt aber auch keine Lebensversicherung ist, auch ein 21er gibt es, der einen Herzinfarkt hat und damit tödlich verunglückt am Steuer. Also das ist keine Lebensversicherung.
Also Jugendlichkeit bedeutet keine Gewähr, dass einem nicht irgendwas...
Was passiert?
Ja.
Vom Herzstillstand angefangen, auch beim Sport kennen wir ja auch diese tödlichen Folgen. Sodass man sagen muss, der Ältere ist zwar statistisch sehr viel häufiger im Herzinfarkt verwickelt, aber der Jugendliche ist nicht davon ausgekommen. Da müsste man anders sagen, da müsste man für jeden Menschen einen gesundheitlichen Check fordern, wie das in einigen sozialistischen Ländern ja früher der Fall war. Dass man jeden, auch den Jugendlichen, allen 5 Jahre zu einem Check sieht. Ich halte wenig davon. Ich bin der Meinung, wir sollten nicht so viel fordern und reglementieren. Die Vernunft des Menschen. Und meine eigene Erfahrung, meinem ja doch aus über 50 Jahren Stammpatienten gut, ist, dass die meisten Menschen auch verstehen, wenn ich sage, jetzt ist Schluss mit dem Autofahren. dass also man gehört wird.
Vernunft und Einsicht bestärken, aber nicht reglementieren. Weil das, was Sie vorher gesagt haben, wenn jemand auf so eine Messe irgendwo da quasi wie vorgeführt wird, nach dem Motto, so jetzt setz mal hin und jetzt, aha, du bist durchgeflogen, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben, das ist Ihnen selber auch so gegangen, da kann man sich doch irgendwie geoutet oder vorgeführt worden, ist doch psychologisch auch äußerst bescheiden, oder? Und fortan kaschiert man doch eher noch und sagt, nee, das mache ich nicht mehr mit, da gehe ich nicht mehr hin, ich fahre brav weiter. Und vielleicht sogar ein Bewusstsein, dass man dann nicht fit ist, aber die psychologische, das ist mal, Behandlung dieses Vorgehens oder diese, ja, ist nicht geschickt, denke ich, weil es sowas wie einfach ein Vorführen hat. Nach dem Motto, du bist jetzt alt und du hast es hier schwarz auf weiß und bist nicht mehr fahrtauglich. Also kommt mir auch ein bisschen problematisch vor.
Denn vor allem das Problem ist ja, dass diese Gruppen, die das machen, ja den Patienten sich kaschen, um ihm dann eine Brille zu verkaufen oder, was noch schlimmer ist, einen Star zu operieren. Und sein eigener betreuender Arzt weiß davon gar nichts. Auch die Krankenkassen sehen das nicht so gerne, aber es ist nicht unser Thema hier. Mhm. Es ist nur ein Randthema, was mich im Moment in diesen Tagen akut sehr berührt.
Mhm. Kommen wir mal auf die Konkretisierung. Also wir haben gesagt, Augen, Ohren, die Sensorik. Sie haben aber auch, wir haben im Vorgespräch über gesprochen, andere Belange angesprochen, gesundheitliche, wie zum Beispiel natürlich das Herz oder zum Beispiel, Sie haben den Alterszucker oder diesen Diabetes 2, glaube ich, heißt so, Diabetes-Problematik angesprochen. Nebenbei beim Thema Gehör, Sensorik fällt mir auch noch ein anderer Punkt ein, den wir vielleicht auch dazu auflisten müssten. Das Gehör steuert, glaube ich, auch das Gleichgewichtsorgan und ich weiß, dass ältere Menschen zum Teil dann auch mit Schwindel oder zumindest mit Wackelige auf den Beinen unter Umständen stehen. Also vielleicht gehen wir mal so die ganzen Punkte, die Sie mir auch genannt haben oder die Sie sehen, durch. Also nicht nur Augen und Ohren sind kritisch, sondern
ja, der gesamte Körper. Alles, was Ihre Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt, Sie haben völlig richtig gesagt, der Schwindel, gehört technisch zum Ohr. Wenn ein Ohr schlecht durchblutet ist, sie schwerhörig sind, haben sie oft auch Schwindel. Ich sage immer, mein Patient ist die gleiche Steckdose. Ja. In der Versorgung ist ihre Karotis, also die Halsschlagader, verengt im Alter gar nicht so selten. Dann können hier Störungen auftreten. Ist logisch, wenn einer eine Gleichgewichtsstörung hat, gehört er nicht ans Steuer. Das kann nicht gut gehen. Und wenn einer schlecht hört, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die hohen Töne, ist ja bekannt, im Alter als erstes abfallen. Sie nur noch Niederfrequenzen hören, das heißt, sie hören die Feuerwehr als Martinshorn, hören aber nicht den Krankenwagen mehr.
Ach,
ja, das ist auch interessant. Und wenn Sie jetzt noch Ihr Radio eingeschaltet haben, wird das Gehör noch abgelenkt. Es wird, wie soll ich sagen, gefiltert. Sie hören aufs Radio, Sie hören gar nicht, was der Verkehr macht. Und das ist für uns bei Einsätzen ein Problem, dass dann die Rettungsgasse nicht freigemacht wird, weil die Leute eben diese Frequenzen nicht mehr aufs Ohr kriegen.
Hat man das bei der Erarbeitung dieses Sondersignals, wie es ja eigentlich offiziell heißt, oder eben dieses Martinshorn oder dieses Blaulicht, nein, das ist optisch, aber dieses Signal dann nicht irgendwo berücksichtigt, bedacht? Oder ich meine, gibt es eine Frequenz, die dann auch noch im Alter dann gut zu hören ist? Müsste ja, doch eigentlich schon.
Die niedrigen Frequenzen.
Die niedrigen dann.
Im Fach, oder als Fachwort sagt man die C5 senkt. Mhm. Das heißt, alles, was über 5000
Hertz
verschwindet, ist weg. Mhm. Und das ist übrigens die Diskussion, weil Sie das gerade ansprechen, für uns in Rettungsdiensten. Wir sollen ja umgestellt werden auf die amerikanische Sirene.
Ja.
Denn die hat 2-3 Frequenzen in der Kombination. Während das Martinshorn ja nur eine Quad ist, sind das über hohe, tiefe Töne. Und man denkt, dass man eine amerikanische Feuerwehrsirene besser hört als eine deutsche.
Also sie hat
zumindest, das ist eine Diskussion zur Zeit, deswegen.
Ja. Sie hat zumindest vielleicht ein etwas eindringlicheres Geräusch, wenn ich das so richtig im Ohr habe oder so eine Vorstellung.
Und wird eben von älteren Menschen besser gehört.
Ja.
Ah ja. Das ist, wie gesagt, im Moment in der politischen Diskussion.
Ein anderes Thema. Ältere Menschen nehmen ja auch oft Medikamente. Medikamente, glaube ich, beeinflussen unter Umständen auch
die sehr Sinne, stark.
Oder?
Es ist absolut,
Schmerzmittel zum Beispiel.
Absolut
sowas.
Richtig. Am stärksten sind sie Psychopharmaka. Ja. Medikamente, die ihnen die Angst nehmen, die Depressionen unterlaufen, sind natürlich im Straßenverkehr nicht gebraucht. Sie verlieren das Gefühl für Geschwindigkeit, sie verlieren das Gefühl auch für den Raum. Ähnlich ist ja auch bei Drogen genommen der Fall. Deswegen raten wir generell ab, Medikamente am Steuer zu nehmen. Und wenn Sie es nicht wissen, ob Ihr Medikament jetzt das macht, dann gut, da gibt es einen schönen Rat. Fragen Sie Ihren Arzt, fragen Sie Ihren Apotheker. In den Waschzetteln der Medikamente, wer liest die aber schon, steht sehr deutlich drin, nicht zum Führen von Fahrzeugen oder auch nicht am Arbeitsplatz. Da geht es ja auch noch mit rein.
Wobei sicherlich die Problematik dann besteht, dass vielleicht die Kombination aus verschiedenen Elementen oder Medizin oder Medikamenten dann auch kritisch ist. Oder ich meine, wenn man einen Waschzettel anguckt, da steht das und das könnte, aber manche Leute, die nehmen ja ein ganzes Paket von Pillen und von Medikamenten und ich nehme an, die Kombination ist dann unter Umständen auch das Problem.
Das haben Sie völlig richtig erkannt. Das ist das, was uns auch wissenschaftlich sehr stark beschäftigt, Psychopharmaka gleichzeitig mit Durchblutungsmitteln zu nehmen, verschiedene Psychopharmaka zu kombinieren, ist hochgefährlich, gerade für Reaktionszeiten. Und da ist es eben wichtig, den Patienten auch gut aufzuklären. Gerade generell unter Psychopharmaka nicht zu fahren.
Ein anderer Punkt, den Sie ja im Vorgespräch genannt haben, die Thematik mit Zucker, Menschen mit Über- oder Unterzucker, glaube ich, dann, da kenne ich jetzt da nicht so aus, aber beeinträchtigt auch einfach Reaktionen dann, oder?
Das ist auch richtig, Herr Drost, ein Zuckerpatient heißt ein Mensch, der Störungen im Blutzucker hat, der nicht richtig abgebaut wird, häufig im Alter als Erwachsenenzucker, aber gelegentlich sogar angeboren als jugendlicher Zucker. Die haben ein Problem, der Blutzucker sollte in einem gewissen Niveau sein. Geht der Zucker rüber, dann haben wir ein Koma. Die Leute werden bewusstlos, habe ich bei Unfällen erlebt. Ein Lastwagenfahrer mit 800 Blutzucker bewusstlos in der Hausmauer fuhr. Ja, da dachte man, er ist betrunken, das ist das Gefährliche dran. Auf der anderen Seite haben wir erlebt, dass vor allem Jugendliche, die sich ihr Insulin gespritzt haben als Therapie, im Blutzucker unter kritische Werte 60 oder so als Gang sind, die krampfen. Wenn ihnen das am Steuer passiert, ist das beides ein sehr hohes Unfallrisiko. Sowohl zu viel, zu wenig. Deswegen sollte man nur dann als Zuckerpatient Auto fahren, wenn der Zucker wirklich gut eingestellt ist. Ein ganz wichtiger Faktor. Denn das ist eine der Krankheiten, aber es gibt noch andere Stoffwechselerkrankungen, die am Steuer Probleme machen. Die alle aufzuzählen, würden wir die Sendung sprengen. Und alle Leute hätten dann vor allem Angst, sie bekommen das, allein wenn man die Krankheitssymptome schildert.
Ja. Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung das auch ein bisschen nachgelesen, da war noch ein Punkt gelistet, den wir noch nicht genannt haben, Thema Müdigkeit und vielleicht sogar Sekundenschlaf, aber zumindest stand da gelistet, dass ältere Menschen auch eher müde werden, sicherlich auch ermüden aufgrund der vielleicht nicht mehr ganz so gegebenen Fitness, schneller müde werden beim Fahren. Also da war der Punkt mit der Ermüdung oder Müdigkeit auch als großer Punkt genannt.
Auch das ist absolut richtig, Herr Trost. Wenn Sie müde werden, reagieren Sie langsamer. Und ein Zeichen der Müdigkeit ist der sogenannte Sekundenschlaf, der ja immer wieder als Unfallereignis auch angegeben wird. Und ältere Menschen, da zähle ich mich auch dazu, neigen eher zum Sekundenschlaf als Jugendliche. Die stecken das schneller weg. Und mein Grundsatz, und den rate ich auch den älteren Menschen, ich fahre generell nicht mehr nach Mitternacht. Da ist nämlich der Sekundenschlaf, die Frequenz des Sekundenschlafs am höchsten. Sie sind für 2-3 Sekunden nur weg, aber das reicht bei voller Geschwindigkeit auf der Autobahn schon am schwersten, vor allem Auffahrunfällen bei Lastwagenfahrern ist es heute eine der großen diskutierten Themen.
Ich würde sagen, wir haben nämlich schon wieder 20 Minuten gesprochen. Wir spielen nochmal Musik. Ich habe hier was rausgesucht und zwar die Space Rangers und der Titel heißt Nummer 7 Murder on the 6T. Der ist gerade 3 Minuten, drum habe ich den mal gewählt. Inhaltlich hat es damit nichts zu tun. Also wir hören auf jeden Fall die Band des Space Rangers. Wir sind wieder da, wir sind auf Sendung, Herr Dr. Roth. Ja, wir sind zurück bei der Plattform im dritten Teil. Wir haben nun über die medizinische oder beziehungsweise Erkenntnisstand auch der Forschung und über die medizinischen Fakten gesprochen, die einfach bestehen und die einfach nicht zu bestreiten sind. Alter und Verkehr ist eben ein bisschen problematisch. Ich würde gerne so im dritten Block auf die Möglichkeiten, was kann man tun, was kann man einmal durch individuelle Vorsorge tun, zum anderen aber auch die Fragestellung, es gibt ja heute diverse technische Entwicklungen bis hin zum selbstfahrenden Kfz. Versuchen wir einfach mal denjenigen, die vielleicht jetzt gespannt auch im Radio zuhören, sagen, welche Antworten habt ihr auf die Fragestellung ältere Menschen im Straßenverkehr als Problem? Was gibt's, was sehen Sie? Also Sie haben schon angesprochen, natürlich die Vorsorge untersuchen. Vielleicht gehen wir also auf das nochmal ein, zum einen nochmal die individuellen Möglichkeiten, auch wenn wir schon kurz angesprochen haben und dann eben auch die Themen, die sich vielleicht technisch eben absehen lassen oder vielleicht auch an was die Forschung in dem Sinne auch arbeitet, was die Forschung, was die Mediziner, was schlagen Forscher vor, was schlagen Mediziner vor, was tun?
Ja gut, Sie haben das entscheidende Wort gesagt, Vorsorge. Das gilt ja für alles im Unfallgeschehen. Wer seine Reaktionszeit kontrollieren lässt, seinen Sehtest macht, seinen Hörtest macht, dann ab einem gewissen Alter auch sein EKG, also die Herzstromkurven, sein Blutdruck, der ist eigentlich fit. Ein Busfahrer braucht das regelmäßig, ein Pilot wird noch regelmäßiger und noch enger kontrolliert. Und es ist sicher nicht schlecht, wenn der einfache Mensch nicht so alle Jahrzehnte dann mal beim Doktor vorbeiguckt, sondern einfach, wenn er merkt, beim Autofahren zum Beispiel die ersten Symptome, ich höre es Martinshorn nicht. Zweites Symptom, nachts, gerade nachts, vor allem, wenn man dann auch müde wird, ich sehe Schilder nicht mehr. Weiteres Symptom, die Blendung nimmt zu. Gegenlicht, vor allem die Xenon-Scheinwerfer, die ich gar nicht so schätze, die blenden, die tun meinem Auge weh. Dann ist spätestens die Zeit, mal einen Sicherheitscheck zu machen. Und das häufigste Erkrankung in Deutschland ist hier der graue Star, das heißt, die Augenlinse trübt sich ein. Sie sieht dann von außen aus wie eine vereiste Windschutzscheibe. Der Mensch kann nicht rausgucken, ich kann nicht reingucken.
Also man sieht das von außen einerseits, aber von innenseits, von der inneren Seite.
Er kann nicht rausgucken.
Ja, verstehe.
Und das ist das erste Symptom und da ist es das Wichtigste heute. Das kann man zu 100% reparieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Durch einen Mini-Eingriff von 10 Sekunden, von 10 Minuten, ist der Patient wieder voll fahrtüchtig am nächsten Tag. Das sind Dinge, wo man auch ruhig die Angst nehmen darf. Und wenn man ihm dann erklärt, so nicht mehr, dann ist das ein Eingriff, den wir eigentlich generell heute in Deutschland empfehlen, ab einer Sehschärfe von 60% und schlechter, vorher nicht. Und das Gleiche ist eben beim Hören. Ich merke, ich höre eine Hupe nicht, ich höre zu Hause vielleicht auch schlechter. Gilt auch für Sehen, kann die Zeitung nicht mehr lesen. Dann muss beim Radio mehr aufdrehen. Dann geht man halt mal zu einem Test und lässt sich entsprechend dann mit einer Seh- oder Hörhilfe versehen. Dann ist es mit dem Autofahren auch wieder Sicherheit.
Was würden Sie denn von der Frequenz, also von der Wiederholfrequenz empfehlen? Jährlich oder zweijährlich? Oder was würden Sie so für so einen Check, was würden Sie so vorschlagen? Oder mit zunehmendem Alter häufiger, mit nach 40, 50 vielleicht einmal pro Jahr, zweimal? Was so empfehlenswert? Wo tut man sich was Gutes, wenn man das tut?
Ja, also ich rate generell mit 40 den ersten Check auf Sinnesorgane. Wenn ich ein Kind schon schielt oder eine Brille trägt, mit 40 ist so die Faustregel. Und dann eben die wichtigsten Untersuchungen, Herz-Kreislauf. Der Zucker sollte ausgeschlossen werden. Beim Sehtest eben, dass sie noch 100% schaffen. Beim Hörtest, dass sie die 100% schaffen. Wenn sich da irgendwo jetzt ein Schwachpunkt, liegt ja beim Auto, bei der Inspektion genauso, irgendwas wird schwach wie die Batterie oder so, dann denkt man dran, das entweder zu kompensieren oder eben zu operieren, auszuwechseln, je nachdem. Das brauchen wir hier nicht diskutieren. Aber wie beim TÜV in Abständen. Der TÜV sagt, das Auto alle 2 Jahre. Faustregel. Und das ist auch das, was die Mediziner sagen. Das Auto zum TÜV und während es beim TÜV steht, geht man dann halt mal bei seinem Hausarzt vorbei und lässt das EKG machen. Das wäre eigentlich das Ideal und das ist unsere Empfehlung.
Und gegebenenfalls kann man sich da wahrscheinlich auch erkundigen oder sachständig, wo und wie man was machen kann, Krankenkasse fragen oder einfach Hausarzt, also mit dem Hausarzt wahrscheinlich einfach sprechen, oder? Wo und wie und was? Weil die Individualität ist ja doch, der eine weiß, dass er schlechter hört, der muss dann nach dem Hören öfter und häufiger und anders schauen als sehen, wenn er weiß, er sieht 100% wie ein Adler, dann muss man weniger danach gucken, sondern einfach den individuellen, ja, sag mal Check oder Vorsorge irgendwo planen, dass man den dann macht.
Und wenn da, wie gesagt, beim TÜV irgendein Schwachpunkt ist, dann kann man ja kontrollieren und auch die Kontrollintervalle relativ kürzer machen. Und dann vielleicht noch eins, kein Arzt wird einen Patient anzeigen, das ist auch eine ganz wichtige Frage, wenn er weiß, dass es zu einem Problem kommt. Er wird den Patienten überzeugen, dass er nicht mehr fahren darf. Oder eben erst nach einem operativen Eingriff oder nach einer Sehhilfe wieder fahren darf.
Also im Klartext gesprochen, ein Arzt geht jetzt nicht zur Zulassungsstelle und petzt und sagt, hallo, der darf nicht mehr fahren.
Das ist
nicht
der Fall. Das ist ganz wichtig, dass man das rüberbringt.
Sondern es wird auf Einsicht, es wird auf Informationen gesetzt und dann versucht eben die Einsicht zu erwecken. Also es wird niemand blöd hingestellt, sage ich mal ganz einfach. Das ist nicht der Fall. Das wäre jetzt einfach, was so aus medizinischer Sicht irgendwo zu raten ist, zu empfehlen ist. Jetzt meine Frage, wir haben auch schon über Forschung gesprochen. Ich weiß, dass natürlich im Umfeld von Forschung im Prinzip auf Assistenzsysteme, wenn wir jetzt speziell wieder aufs Auto irgendwo zurückkommen, das ein oder andere geforscht und gemacht wird. Gibt es da aus Ihrer Sicht einen Punkt, wo Sie sagen, hier haben wir Entwicklungen, also ich denke Punkt Fahrassistenzsystem zum Beispiel oder selbstfahrende Autos am Ende, wo Sie sagen, das ist fürs Altern ein entscheidender Gewinn, da sollte die Industrie auch für die älteren Menschen ein besonderes Merkmal drauflegen. Wie sehen Sie das und wo würden Sie an der Stelle einfach sagen, hier ist besonders irgendwo ja, etwas voranzutreiben zu tun?
Ja, das haben Sie völlig recht, Herr Trost. Die Assistenzsysteme bieten Sicherheit. Autos, die per Radar den Vordermann, den Abstand zum Vordermann abschätzen, gebe es selbst zu, so eins fahre ich. Wenn Sie im Moment nicht aufpassen, fängt er an zu quietschen oder er bremst. Mhm.
Da will ich eins dazu sagen. Wissen Sie, dass das in Ulm entwickelt wurde?
Kfz-Sensorik? Ich weiß, wo es entwickelt wurde. Und ja. Ich verrate, dass mein Institut an der Entwicklung auch mitbeteiligt war.
Sehr schön.
Das ist ein System, von dem ich sehr viel halte, auch selber sehr viel halte. Das gleichen die Systeme beim Überholen. Kennen Sie auch, wenn rechts oder links ein Fahrzeug fährt, dann werden Sie praktisch geblockt oder gewarnt, dass Sie jetzt selber auf der überholen rechts oder links in der Spur einen Wechsel machen. Das ist leider aber bisher nur bei den etwas teureren Fahrzeugen. Einfacher ist der Rückfahrassistent, der quietscht dann, wenn Sie das andere Auge haben. Das ist vor allem wichtig, wenn Sie schlecht hören, bevor Sie das andere erreichen. Sollte man das gehört haben. Das ist eine Entwicklung, die ich eigentlich jedem Autofahrer heute reiche. Auch die Rückfahrkamera, die man heute wirklich für ein paar Euro kriegen kann. Noch sind die Assistenzsysteme teuer und finden sich nur in den hochwertigen Fahrzeugen. Aber sie könnten durchaus eines Tages zum Allgemeingut werden und den älteren Menschen damit ganz wesentlich unterstützen.
Gibt es denn auch irgendwo Individualsysteme, die zum Beispiel jetzt den Fahrer monitoren, in zum Beispiel im Fall zum Beispiel eines Herzinfarkts oder Sie haben vorhin den Zuckerausfall und den Unfall, den Sie konkret erlebt haben, angesprochen. Kann es sein oder könnte man irgendwie sich vorstellen, dass man irgendeinen Sensor anzieht, aussetzt, keine Ahnung, und dann irgendwo ein Assistenzsystem reagiert und jetzt zum Beispiel der Mensch theoretisch hat einen Schlaganfall, hat einen Herzinfarkt, ist nicht mehr in der Lage, die Steuer zu halten, nicht mehr fahrtauglich, dass dann das Assistenzsystem sofort greift und das Auto anhält oder sowas. Gibt es in der Richtung irgendwie Entwicklung oder irgendwas? Ist Ihnen da was bekannt?
Nein, gibt es nicht. Ich müsste es ja eigentlich wissen, aufgrund meiner eigenen Studien zu diesem Thema. Das gibt es noch nicht, ist auch sehr schwierig. Denn wenn ich so ein System hätte, zum Beispiel einen Herzinfarkt immer rechtzeitig zu erkennen, hätte ich ja keinen mehr. Und alle Versuche, einen Herzinfarkt absolut sicher vorher auszuschließen, das klappt nicht. Beim Zucker wäre es einfacher, wenn man einen Sensor hat und selber ablesen könnte. Dein Zucker geht rauf, geht runter und jetzt muss ich gegen handeln. Wäre das schon denkbar, dass man Sensor sich quasi umhängt oder der dann fiepst oder klingt oder das Handy meldet, dein Blutdruck ist vielleicht falsch. Bei Blutdruck ist es heute möglich, den kontinuierlich zu überwachen. Und wenn er über 200 geht, sollte man auch nicht mehr ans Steuer, weil dann der Schlaganfall droht. Aber ich kann leider nicht alle Krankheiten, das ist das Manko eines jeden Arztes, der ganzen Medizin, wir können nicht alles vorhersagen. Es wäre sehr schön, viel einfacher und natürlich auch vermeidend für Unfälle.
Wobei, wenn wir das gerade ansprechen, so eine Art Sicherheitssystem gibt es zumindest, wenn ich das richtig weiß, für Züge und Straßenbahnen, da gibt es ja so einen Knopf, der ständig betätigt werden muss von Lokführer oder auch, glaube ich, von Omnibusfahrer, der im Prinzip die Präsenz des Fahrers irgendwo anzeigt. Ja. Der im Prinzip, ich weiß nicht wie oft, mit welcher Häufigkeit, aber zumindest betätigt werden muss, dass derjenige auch noch aufmerksam ist. Ja. Also sowas gibt es aber von Privat-Kfz auch nicht optional, dass man sagen kann, es muss immer bestätigt werden, dass man auch noch wach ist. Irgendwie. Ja.
Nein, das ist die sogenannte Totmannbremse.
Ja, genau.
Das heißt, der Lenker, das Lenker tun die ja nicht, der Zugführer vorne, der Lokomotivführer, hätte man es früher gesagt, der hat einen Knopf, der fiepst in Abstand von etwa 60 Sekunden, je nach Typ, und er muss ihn dann drücken und nur dann fährt der Zug weiter. Wird er bewusstlos, bei Schlaganfall kann einem Lokführer genauso passieren, ein Pilot, dann wird automatisch ein Bremssystem, deswegen heißt er Totmann, also er fällt aus, ausgelöst sofort nach einer kurzen Frequenz, wenn er dann nicht nachschaltet, wird der Zug mit einer Notbremse aufgehalten.
Straßenbahn übrigens auch, ich weiß vom Jürgen Späth, der mal gesagt hat, gibt es einen Totmann-Knopf oder sowas, der genau diese Betätigung erfordert. Ja.
Aber das Problem am Auto, sie lenken, das geht nur bei Schienenfahrzeugen. Denn in dem Moment, wo Sie bewusstlos sind, fragt er die Lenkung nicht geradeaus, rechts, links. Das wäre die Frage der Technik B, mal natürlich unsere selbstfahrenden Autos, wie weit die sich dann mit einem solchen System steuern ließen. Aber es geht nur bei Schienenfahrzeugen. Denn sonst verlassen sie die Fahrbahn und das ist der Unfall.
Man könnte aber doch theoretisch überlegen, dass man sagt, wie lang war jetzt keine Lenkbewegung oder wie viele Millisekunden wurde kein Gaspedal betätigt. Ich weiß es nicht, wenn also theoretisch jemand zum Beispiel einen Herzinfarkt erleidet, bleibt er auf dem Gas stehen oder lässt er das Gas los, dass man aufgrund so einer Sensorik dann reagiert? Ja. Weiß ich nicht.
Nein, sicher nicht. Wenn Sie denken, Bewusstlosigkeit durch Schlaganfall, dann bist du oft auf dem Gas und das Fahrzeug fährt ungebremst mit hoher Geschwindigkeit in der Menschenmenge rein.
Ja.
Und die andere Seite ist auch beim Herzinfarkt, dann haben Sie einen Schmerz, da können Sie vielleicht noch bremsen und das Fahrzeug zum Stehen bekommen, aber Sie haben nicht viel Zeit dazu. Und da wir ja wissen, diese Früherkennungen funktionieren noch nicht, sonst würde ich sie ja jedem Menschen umhängen, nicht nur dem, der feiert, wissen wir, dass also die Systeme jetzt am Auto ausgebaut werden sollten, dahingehend, dass die selbstfahrenden Autos propagiert werden. Ich vertraue der Technik bis heute noch nicht, das sage ich ganz offen, das äußere ich auch, dass da sicherlich noch eine ganze Reihe von Unfallrisiken beim selbstfahrenden Auto dabei sind. Aber sie wären sicherlich für den älteren Menschen, der nur einsteigt, sagt Hauptbahnhof links oder so, wäre das natürlich sehr viel einfacher und das Auto fährt für ihn.
Aber es gibt zumindest ja auch eine Sensorik, dass das Auto im Fall eines Unfalls Hilfe selber irgendwo rufen kann inzwischen. Und so können wir sich ja vorstellen, dass jetzt das Auto auch im Fall des Anzeichen da sind, dass der Mann, Frau nicht mehr fahrtüchtig sind, auch irgendwo im Prinzip irgendwo Rettung herbeiruft oder zum, oder mindestens dem Fahrer sagt, hoppla, bist du noch da irgendwo mal? Oder einen, der jetzt eindämmt und droht, dann irgendein Signal sendet. Also in der Richtung könnte man sich schon was vorstellen.
Da gibt es auch was. Es gibt diese sogenannten Pulsoximeter. Das heißt, Sie können über Ihren Finger können Sie Ihren Sauerstoffgehalt kontrollieren. Und wenn der unter 90 geht, ist es in der Regel ein Notfall. Also es sind Ansätze da. Aber ich denke, wir können hier nicht alles diskutieren, sondern eben das Wichtigste, wenn man alt wird, dem Arzt vertrauen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und dann erst der Technik vertrauen.
Jetzt muss ich doch nochmal, weil Sie ja auch CDU-Mitglied sind und Politiker, in Anführungszeichen Lokalpolitiker, fragen. Im aktuellen Bundestagswahlkampf, Sie haben es einführend angesprochen, wird es thematisiert? Ich habe es jetzt noch nicht so herausgehört. Oder ist es bei den Parteien momentan bei keiner Partei ein großes Thema?
Es ist kein großes Thema, weil es ein sehr brenzliges Thema ist.
Ja.
Einen Wähler verprellt man immer, also besser keinen verprellen.
Also das Gefühl, dass man Freiheiten beschränken will, kommt nicht gut an. Das heißt, das
nie
ist
vor einer Wahl.
Ja, danach. Ja. Und hier in Ulm, sonst ist das irgendwo im Stadtrat auch mal ein Belangthema, wo Sie irgendwo sagen können, hier sind, werden Sie auch gehört oder wird das Thema auch irgendwo...
Im Gemeinderat bespricht man das schon, gerade bei Unfallschwerpunkten. Auch eines meiner großen Themen, dass wir darauf hinweisen, hier sind Unfallschwerpunkte und wir müssen ja nicht unbedingt Risiken, die wir kennen, belassen.
Ja, ansonsten, wir haben noch etwa 45 Sekunden. Ist noch ein Punkt, Herr Dr. Roth, der Ihnen wichtig wäre, den wir vergessen hätten, den Sie noch dazu sagen möchten? Oder?
Nein, ich danke fürs Zuhören und wenn Sie ein bisschen was mitbekommen haben, dann gehen Sie, wie gesagt...
Ja, eine Minute haben wir jetzt, eine halbe, dreiviertel.
Dann eben ganz wichtig, hören Sie immer den Sender. Nicht zu laut am Steuer, denn auch das lenkt ab. Ganz wichtig... Und man sollte auch als älterer Mensch durchaus Mut fassen und zum Auto fahren, einerseits, aber andererseits auch, wenn man merkt, es wird schwach, den Mut fassen, zu sagen, so, jetzt reicht's. In diesem Sinne denke ich.
In diesem Sinne denke ich, haben wir heute das Thema sehr ausführlich diskutiert, behandelt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Roth, dass Sie bei uns waren heute in der Sendung, in der Plattform. Und bedanke mich. Wir werden Sie sicherlich irgendwann mal wieder zum anderen Thema. Sie haben sehr, sehr viele Themen, ich weiß, bei uns begrüßen dürfen. Das war jedenfalls die Plattform heute zu dem Thema ältere Menschen im Straßenverkehr. Mein Name ist Michael Trost. Unser Studiogast, einfach Namen nochmal sagen, war
der Dr. Hans-Walter Roth, Stadtrat von Ulm.
Vielen Dank, tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de.